SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Spanien steht im Finale der Fußball-EM. Die Mannschaft besiegte Frankreich am Abend in München mit 2:1. Jens-Jörg Rieck.
Frankreich erwischte dabei den besseren Start und traf durch Kolo Muani bereits nach 9 Minuten, vorbereitet vom diesmal ohne Maske spielenden Mbappé. Doch die Selección kam schnell zurück, glich durch Lamine Jamals Traumtor zum 1:1 aus. Jamal, der mit gerade mal 16 Jahren jetzt auch der jüngste Torschütze in der Geschichte der Europameisterschaften ist. Nur 4 Minuten später konnte Koundé den Schuss von Spaniens Dani Olmo dann nur noch ins eigene Tor abwehren. In der zweiten Hälfte rannten die Franzosen dem Ausgleich hinterher, hatten aber zu wenig Chancen, um Spanien noch zum Wanken zu bringen, sodass mit der Furia Roja eine der besten Mannschaften des Turniers verdient im Endspiel steht.
Ja, die spanischen Fans feierten vor allem das Traumtor von Lamine Jamal.
Lamine Jamal ist der Größte.
Also was der Typ da abreißt mit 16 Jahren, das ist wirklich der Wahnsinn. Und dieser Schuss, ich weiß nicht, wo er den rausgeholt hat.
It's amazing. Es ist irre. Spieler des Spiels. Ein Wahnsinnstor. Ich bin sprachlos.
Great, I have no words. Ja, der Finalgegner wird dann heute in Dortmund ermittelt. Die Niederlande treffen auf England. Ab 21 Uhr übertragen wir live in SWR aktuell. Die USA, Deutschland und weitere NATO-Staaten wollen der Ukraine mehr militärische Ausrüstung liefern, damit das Land die russischen Luftangriffe abwehren kann. Unter anderem 5 Patriot-Systeme. Das steht in einer gemeinsamen Erklärung. Die NATO-Mitgliedstaaten haben gestern Abend mit einem Festakt das 75-jährige Bestehen der Allianz gefeiert. Generalsekretär Stoltenberg kündigte an, dass die Rüstungsindustrie gestärkt werden soll. Aus Washington Katrin Brandt.
Eine starke Verteidigung kann es nur geben, wenn es auch eine starke Rüstungsindustrie gibt, sagte Jens Stoltenberg. Regierungen und Rüstungskonzerne seien voneinander abhängig. Welche Defizite es im Moment gibt, das habe der Krieg gegen die Ukraine gezeigt, sagte der Generalsekretär. Die Bestände seien zu klein, die Produktion komme nicht hinterher und längst nicht alle Systeme seien kompatibel. Als Beispiel nannte Stoltenberg das deutsch-niederländische Korps, wo die niederländische Munition nicht in den deutschen Haubitzen verwendet werden könne und umgekehrt.
Die USA wollen den Behelfshafen vor der Küste von Gaza in einigen Tagen stilllegen. Wann genau ist noch unklar. Ab morgen soll der schwimmende Hafen noch einmal für ein paar Tage in Betrieb gehen, um Hilfsgüter abzutransportieren. Aus Washington Claudia Sarre.
Die Anlegestelle war von den USA eingerichtet worden, um die hungernden Palästinenser mit dringend benötigten Nahrungsmitteln und anderen Hilfslieferungen zu versorgen. Der Pier liegt einige Kilometer von der Küste Gazas entfernt, mitten im Meer, da es im Gazastreifen keinen Hafen gibt, der tief genug für größere Frachtschiffe wäre. Mehrere Male wurde die Plattform durch Wind und hohen Wellengang beschädigt und musste repariert oder ganz abgebaut werden. Das machte die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung über den Seeweg schwierig.
Der Landesvorstand der rheinland-pfälzischen CDU hat Gordon Schnieder einstimmig für das Amt des Parteivorsitzenden nominiert. Schnieder ist bisher Generalsekretär. Schnieder soll am 21. September auf dem Landesparteitag in Frankenthal gewählt werden. Ebenfalls einstimmig hat der Landesvorstand beschlossen, Schnieder als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 vorzuschlagen. Und wir bleiben noch kurz bei der CDU. Die hat jetzt in Mannheim ein neues Mitglied. Die ehemals grüne Bundestagsabgeordnete Segmen ist nämlich in den CDU-Kreisverband Mannheim aufgenommen worden. Der Vorstand habe ihren Antrag einstimmig angenommen, teilte die CDU am Abend mit. Die 30-jährige Bundestagsabgeordnete hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass sie die Grünen verlassen werde. Als Grund nannte sie Enttäuschung über die Wirtschaftspolitik der Grünen. Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou im französisch-Guyana abgehoben. Der Start verlief fehlerfrei, aber später im Flug gab es dann offenbar Probleme. Aus Kourou David Beck.
Sie ist die ganz große Neuerung der Ariane 6. Die Oberstufe mit ihrem wiederentzündbaren Triebwerk. Zweimal hat das auch geklappt. Dann allerdings gab es ein Problem mit einem kleinen Hilfstriebwerk, das das Haupttriebwerk der Oberstufe braucht, um zu zünden. So konnte sich die Oberstufe nicht wie geplant zur Erde zurückfallen lassen und wird vermutlich Jahre oder Jahrzehnte als Weltraumschrott verbringen. Und genau das wollte man eigentlich verhindern. Ein Teilerfolg bleibt die Mission aber trotzdem. Die Ariane 6 hat gezeigt, dass sie starten kann, dass sie eine Umlaufbahn erreichen kann und dass das Oberstufentriebwerk wiederentzündbar ist, wenn auch bisher erst zweimal.
Beim Tennisturnier von Wimbledon sind Kevin Krawietz und Tim Pütz ins Viertelfinale eingezogen. Das deutsche Olympiadoppel setzte sich in zwei Sätzen gegen das Duo aus den USA durch. Und heute will der Serbe Novak Djokovic mit einem Viertelfinalsieg gegen den Australier Alex de Minaur den nächsten Schritt schaffen zu seinem großen Ziel, dem 8. Wimbledon-Titel.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute geht's mit kräftigen Schauern und Gewittern in den Tag rein. Ab den Vormittagsstunden wird's von Westen her ein bisschen ruhiger und auch freundlicher. Vor allem am Nachmittag kommt dann hier und da auch nochmal die Sonne durch. Es bleibt sommerlich warm, 22 Grad werden es höchstens in der Eifel und im Hunsrück. Und bis zu 28 Grad gibt's in der Ortenau, im Breisgau und auch im Markgräfler Land.
SWR aktuell, Hintergrund.
Während in Berlin über den Haushalt fürs nächste Jahr diskutiert wird, überlegen wir uns, wenn das Tischtuch zu klein ist, an dem alle zerren, sollten wir dann nicht vielleicht einfach über einen neuen Tisch nachdenken? In unserer Serie fragen wir diese Woche Menschen, die sich mit Geld auskennen und mit Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität und Generationengerechtigkeit. Wofür wollen wir unser Geld ausgeben? Und wie stellen wir das am cleversten an? Heute schauen wir uns den Bereich Wohnen und Energie unter dem Aspekt des Klimaschutzes an. Zwar ist der CO2-Ausstoß in Gebäuden seit 1990 um rund 40% gesunken, aber das reicht nicht. Ich habe mit Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, gesprochen. Frau Kempfert, es wird ja Geld in die Hand genommen und auch schon länger, um die Energiewende voranzubringen, um beim Bauen ökologischer zu werden. Müsste aber nicht eigentlich noch viel, viel, viel mehr Geld in die Hand genommen werden?
Na, grundsätzlich ist es erstmal gut, dass man beginnt und auch Geld in die Hand nimmt, um gerade auch im Gebäudebereich den Heizungstausch beispielsweise zu fördern. Das ist total wichtig, dass wir wegkommen eben von Gas- und Ölheizung. Da passiert ja einiges. Und ich würde sagen, es ist erstmal gut, dass wir da starten, obwohl es einen schlechten Start gab mit dem Heizungsgesetz. Aber dennoch, klar, kann man immer sagen, es könnte noch mehr sein. Jetzt warten wir erstmal ab, wie hoch der Bedarf ist und auch der Zulauf. Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch schon aktuell hohe Bedarfe und danach sollte man es auch ausrichten. Je höher der Bedarf ist, desto mehr sollte man auch fördern.
Die Frage beim Geld ist ja auch immer, wessen Geld gibt man aus? Und gerade der Bereich Wohnen zeigt sehr anschaulich, dass der Staat nicht alles bezahlen kann. Wenn ein Haus gedämmt wird, eine Heizung getauscht wird, dann wird immer ein Eigenanteil irgendwie auch bleiben. Wie kommt man denn weg von diesem Gefeilsche und hin zu tatsächlicher Veränderung?
Ja, erstmal ist es total wichtig, die Information zu haben. Also jeder, der ein Gebäude besitzt, sollte sich erstmal auch vollständig informieren, was kann ich tun, was kann getan werden, um auch Energie einzusparen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann gibt es jetzt gestaffelte Förderungen. Bis zu 70% sind da ja drin, also 30% regulär, 20%, wenn man zeitnah umbaut und weitere 20% für Haushalte mit weniger als 40.000 Euro Einkommen im Jahr. Das ist erstmal wirklich gut und da sollte es dann auch hingehen. Aber wichtig ist erstmal, dass man überhaupt versteht, was man da machen kann und dass auch gehandelt wird und das so schnell wie möglich.
Das heißt, eigentlich muss sich auch die politische Kommunikation in irgendeiner Form ändern. Muss die ehrlicher werden?
Absolut muss sich da was ändern. Also das lief ja von Anfang an komplett schief. Also es gab nun auch eine Kampagne, muss man sagen, eine Mobbing-Kampagne gegen das Heizungsgesetz, die auch immer noch nicht weg ist. Aber darüber hinaus muss es darum gehen, dass die Politik erstmal erklärt, was kann das Heizungsgesetz, warum machen wir das alles überhaupt und warum ist es wichtig, dass man das auch fördert. Wir sind im europäischen Vergleich wahnsinnig spät dran. Alle anderen Länder sind vor uns. Wir sind da fast abgehängt und haben viel zu spät begonnen, überhaupt die Gebäude energetisch zu sanieren. Und das in einem Land, wo wir es uns wirklich leisten könnten oder auch die Energieeffizienz ja mal groß geschrieben wird, sind wir da so spät dran. Und darum muss es erstmal gehen, zu kommunizieren, zu erklären und viel, viel mehr Transparenz zu schaffen. Das ist bisher komplett schiefgelaufen.
Wie geben denn nicht nur die Verantwortlichen in der Politik, sondern auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher unser Geld besser aus, wenn es um die Themen Energie und Wohnen geht? Weil, das habe ich ja schon angesprochen, es gibt natürlich auch einen gewissen Teil, den wir immer selbst bezahlen müssen.
Also das Sparen steht immer an erster Stelle. Alles, was man tun kann, beispielsweise Fenster tauschen oder Kellerdecke dämmen und so, Schritt für Schritt auch machen. Man muss ja nicht alles dann auf einmal machen, wenn man auch die finanzielle Mitte dafür nicht hat. Und dann auch sich entsprechend informieren, wo bekomme ich jetzt auch zinsgünstigen Kredit, der ja auch noch zusätzlich gefördert wird, damit man das alles machen kann. Das wäre absolut wichtig.
Das sagt Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wofür wollen wir unser Geld ausgeben? Unsere Serie diese Woche in SWR aktuell. Morgen sprechen wir dann über Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der rheinland-pfälzische Landtag soll heute Alexander Schweizer zum Ministerpräsidenten wählen. Der 50-Jährige würde auf Malu Dreyer folgen, die nach 11 Jahren ihr Amt zur Verfügung stellt. Petra Wagner.
Schweizer braucht für die Wahl des Ministerpräsidenten 51 Stimmen der 101 Abgeordneten. Die drei regierungstragenden Ampelfraktionen verfügen zusammen über 54 Stimmen, also 3 mehr als notwendig. Die Wahl gilt allerdings als Formsache. Der Zeitpunkt der Neuwahl gilt vielen Beobachtern als optimal. Schweizer hat, sollte er gewählt werden, bis zur Landtagswahl 2026 Zeit, um sich als Regierungschef zu profilieren. Malu Dreyer hatte Mitte Juni überraschend ihren Rückzug aus dem Amt verkündet. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass ihr die Kraft ausgehe. Als Nachfolger hatte sie Alexander Schweizer vorgestellt. Er ist bisher Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung.
Große Lehre im politischen Berlin, großer Tag also im politischen Mainz. Rheinland-Pfalz bekommt einen neuen Ministerpräsidenten mit Alexander Schweizer. Und der wird in der Hauptstadt in Berlin schon allein wegen seiner Größe wahrscheinlich bald bekannt werden. Gedanken dazu von unserer Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Den Spruch mit den großen Fußstapfen, den kann man sich bei Alexander Schweizer getrost sparen. Der Mann, den sich Malu Dreyer als Nachfolger auserkoren hat, stellt seine Mentorin schon lang in den Schatten. Körperlich jedenfalls. Der SPD-Mann ist nicht zu übersehen. Und das wird ihm helfen, auch im politischen Dschungel Berlin nicht unterzugehen. Schon bisher war die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz mit ihrem relativ geräuschlosen Funktionieren ein Vorbild für die Ampel in Berlin. Vielleicht ist Bundeskanzler Olaf Scholz sogar ein bisschen neidisch darauf, wie das in Mainz so läuft. Mit Alexander Schweizer bekommt die Mainzer Ampel buchstäblich einen neuen Leuchtturm. Und der dürfte nach einigen Umdrehungen in Rheinland-Pfalz auch irgendwann bis nach Berlin leuchten. Ich gehe mal davon aus, dass der künftige Landeschef schon wirklich jeden schrägen Spruch zum Thema Körperlänge zu hören bekommen hat. Ich muss allerdings warnen, die Berliner Schnauze kennt keine Gnade. Es gibt aber auch eine leichte Entwarnung. Langer Lulatsch und Telespargel sind schon vergeben. Das eine ist der Funkturm, das andere der Berliner Fernsehturm.
Die Meinung von unserer Korrespondentin Eva Ellermann. Es sind die hochrangigsten Verhandlungen seit langem. In Katars Hauptstadt Doha verhandeln die Chefs der Auslandsgeheimdienste der USA und Israel mit dem katarischen Regierungschef über eine Waffenruhe im Gazastreifen. Auch die islamische Terrororganisation Hamas ist mit einer Delegation vertreten. Aus Kairo Moritz Behrendt.
Im Mittelpunkt der Gespräche stehen eine zunächst befristete Waffenruhe und die Freilassung israelischer Geiseln. Nach Informationen aus Verhandlerkreisen hatte die Hamas in der vergangenen Woche ihre Forderung fallen gelassen, dass Israel zuerst einem dauerhaften Waffenstillstand zustimmen müsse, bevor ein Abkommen unterzeichnet werden könne. Das hatte für Hoffnungen gesorgt, vor allem bei der US-Regierung, die die Verhandlungen maßgeblich vorantreibt. Arabische Kommentatoren bewerten die Erfolgsaussichten der Gespräche bislang eher skeptisch. Sie verweisen unter anderem darauf, dass die massiven Angriffe der israelischen Armee auf Gaza Stadt in den letzten Tagen die Verhandlungsbereitschaft der Hamas deutlich gemindert haben.
Was wäre sinnvoller, als die Energie zu nutzen, die wir sowieso umsonst kriegen können? Gar nichts natürlich. Da ist es nur logisch, dass in Kühlsheim in Main-Tauber-Kreis am Nachmittag der derzeit größte Solarpark in Baden-Württemberg in Betrieb genommen wird. Alexander Dambach kennt die Details.
Der Solarpark Gickelfeld auf einer großen Freifläche im Wald bei Kühlsheim hat eine Gesamtleistung von etwa 68 Megawatt. Das heißt, rechnerisch kann die Anlage rund 24.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Solarenergie versorgen. Jährlich könnten so fast 50 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, heißt es. Zur Eröffnung wird auch Landesumweltministerin Thekla Walker erwartet. Das Großprojekt ist vom Energieversorger NBW, der Thüger Erneuerbare Energien und dem Stadt Werk Tauberfranken realisiert worden. Zu den Kosten machen die Unternehmen keine Angaben.
Wir berichten ja schon eine ganze Weile über die Überführung des U-Boots U-17 auf dem Weg ins Technikmuseum Sinsheim. Gestern Abend ist es in Hasmersheim angekommen und da beginnt jetzt für das Transportteam eine besonders heikle Phase. Thomas Mildner berichtet.
Für den 350-Tonnen-Koloss geht es in Hasmersheim runter vom Schwimmponton auf den Tieflader. Ein Manöver, das mit größter Vorsicht ablaufen muss. Deshalb hat das Transportteam 2 Tage Zeit für das Umladen und für die Vorbereitungen zur Weiterfahrt durch den Kraichgau. Dort erwarten das U-Boot mehrere Engpässe, wie die Durchfahrt unter einem Förderband. Damit das Team, das ständig hellwach sein muss, auch mal Zeit zum Verschnaufen hat, sind auf den letzten knapp 22 Kilometern nach Sinsheim immer wieder Pausentage eingeplant. Zudem wird meist erst ab dem Nachmittag bis in den frühen Morgen hineingefahren, um den Berufsverkehr zu entlasten. Trotz der vergleichsweise kurzen Strecke ist die geplante Ankunft im Technikmuseum Sinsheim erst am 28. Juli.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.